Kann Fasten und Kalorienrestriktion unser Leben verlängern? Zwei berühmte Affenstudien kamen zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen und zeigen, wie schwierig es ist, präventivmedizinische Forschung zu betreiben. Warum das so ist, was wir wirklich über Kalorienrestriktion wissen und ob das Fasten unter Gesundheitsaspekten Sinn ergibt, das diskutieren wir jetzt. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Hier geht es um Präventivmedizin und die ist oft gar nicht so einfach zu erforschen. Also wir tun uns deutlich schwieriger, da gute Studiendesigns und Methodiken zu entwickeln, um diese Fragestellungen abzubilden und da Erkenntnisse zu generieren, die wirklich dann belastbar sind, aus denen sich eben konkrete Implikationen oder Empfehlungen ableiten lassen. Und es liegt unter anderem daran, dass Gesundheitsprozesse eben über Jahrzehnte sich modulieren und wirken. Das heißt, eigentlich bräuchten wir auch sehr lange Studiendauern. Das ist anders, als wenn man jetzt einfach die Blutdrucksenkung als Endpunkt in der Studie hat. Da ist es viel leichter, diesen Effekt eben zu messen, als jetzt Gesundheit, der eben über Jahrzehnte eigentlich sich entwickelt und wo ganz viel Rauschen drin ist. Und das führt natürlich dazu, dass die Kosten für solche Studien immens hoch sind und letztlich da auch wenig Interesse da ist, sowas zu erforschen, weil man mit diesen Gesundheitsinterventionen selten gutes Geld verdienen kann. Das heißt, es gibt dann keine Geldgeber, die entsprechende Daten irgendwie generieren wollen oder da Interesse dran hätten. Und ein ganz praktisches Problem ist auch, dass wir einfach das ethische Dilemma haben, dass wenn wir an gesunden Menschen so lange Studien durchführen wollten, dass das einfach gar nicht möglich ist. Also wenn wir so 30, 40, 50 Jahreshorizonte abbilden wollten, dann können wir ja nicht eine Gruppe Menschen randomisieren und dann eine Interventionsstudie haben oder Interventionsgruppe, wo wir sagen, okay, ihr kriegt jetzt alle Ernährung XYZ und die andere Gruppe ernährt sich normal oder bekommt eine andere Ernährung oder sowas. Und dann sperren wir euch ins Labor ein und lassen euch nach 30, 40 Jahren wieder raus. Das geht natürlich einfach gar nicht. Deswegen ist es insgesamt einfach schwierig, diese Forschung in der Präventivmedizin oder Gesundheitsförderung zu machen. Und wenn wir dann den Tanz der Erkenntnis tanzen, dann haben wir andere Möglichkeiten, eben so einen Einklang zwischen verschiedenen Studiendesigns zu finden. Und das sind zum Beispiel diese Kohortenstudien oder epidemiologische Daten, wo man einfach statistisch bestimmte Merkmale in der Bevölkerung herauskristallisiert und dann errechnet, wie die eben mit Gesundheits- oder Krankheitsprozessen korrelieren. Wir haben die Grundlagenforschung, in der wir bestimmte Mechanismen beschreiben können und dann auf einer theoretischen Ebene argumentieren, okay, also wenn wir uns so und so ernähren oder wenn wir dieses Training durchführen, dann können wir beschreiben, was da im Stoffwechsel oder in der Muskulatur passiert und deswegen bietet es sich an, in die Richtung zu denken. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Eine weitere wäre, dass wir auf Tiermodelle zurückgreifen. Und da sind natürlich besonders Rhesusaffen interessant, weil die eine hohe genetische Übereinstimmung mit uns Menschen haben. Also könnt ihr auch sagen, wir sind auch Affen auf eine Art. Jedenfalls ist zwischen den Rhesusaffen und uns 93%ige Übereinstimmung im Genom. Das heißt, die sind physiologisch natürlich noch mal viel näher an uns dran als jetzt Mäuse, wo man nur 40% Übereinstimmung hat oder Hunde oder irgendwelche anderen Säugetiere. Und interessant ist in der Frage der Altersforschung, dass die Kalorienrestriktion, also das, was man umgangssprachlich so als Fasten bezeichnen könnte, beziehungsweise was sich durch das Fasten häufig dann als Konsequenz ergibt, also wenn jemand zum Beispiel intervallfastet und sagt, ich habe nur ein Nahrungsaufnahmezeitfenster von 8 Stunden zum Beispiel und die übrigen 16 Stunden, die faste ich, dann ist es natürlich naheliegend oder eben sehr wahrscheinlicher, dass der sich dann während dieser Fastenzeit in eine Kalorienrestriktion begibt. Und diese Intervention, Kalorienrestriktion, da kann man sehen, dass bei Hefe, das ist ja so eine sehr rudimentäre Tierart, die aber trotzdem eben eine einfache biologische Evolutionsstufe ist. Und da sieht man bei Hefen, bei Würmern, bei verschiedenen anderen Insekten und auch bei Nagetieren, also über verschiedene Evolutionsstufen hinweg, dass die Intervention Kalorienrestriktion das Leben verlängert. Also wenn man so eine Hefekultur hat und die füttert man weniger als eine andere Hefekultur und lässt so die eine Interventionsgruppe ein bisschen schmoren und gibt ihnen nicht so viel zu essen, wie die das gerne hätten, dann leben die länger. Und jetzt gibt es zwei wunderschöne Studien, die ich mit euch durchdiskutieren möchte, die man eben an Rhesusaffen gemacht hat und genau dieser Frage nachgegangen ist, inwiefern Kalorienrestriktionen die Lebenszeit verlängert und oder andere gesundheitliche Benefits mit sich bringt. Was ist Kalorienrestriktion und warum könnte sie wirken, wenn man in die Grundlagenforschung guckt? Also Kalorienrestriktion ist die bewusste Reduktion der Kalorienaufnahme ohne Mangelernährung. Ohne Mangelernährung ist natürlich ein wichtiger Anhang, weil wenn ich mich einfach insgesamt kalorienreduziert ernähre und dann einen bestimmten Mikronährstoffmangel zum Beispiel habe oder einen Eiweißmangel, dann ist das natürlich eine Konsequenz, die ich mit in die Gesamtkalkulation mit einrechnen muss. Und was man eben sehen kann, welche Mechanismen man beschreiben kann, zum Beispiel bei der Hefe, wenn man da die Nahrungszufuhr limitiert, dann sieht man, dass da weniger so oxidative Schäden sind, also weniger Inflammation oder Entzündungsaktivität, dass ich eine verbesserte Insulinsensitivität habe. Also das ist was Gutes, ja, wenn jemand insulinsensitiv ist, dann ist das Gegenteil zur Insulinresistenz, was Menschen, die sehr stoffwechselungesund sind und einen Diabetes haben, aufweisen. Und man kann auch bestimmte Signalwege von so Langlebigkeitsgenen identifizieren, also diese Sirtuins, AMPK, mTOR. Da gab es in den letzten Jahren noch einige populärwissenschaftliche Forschung, die da sehr drauf rumgeritten ist und eben aus dieser theoretischen Warte heraus argumentiert, wenn man diese Langlebigkeitsgene aktiviert, zum Beispiel übers Fasten, dann ist das eine gute Idee. Und bisher hat man, wie ich schon erwähnt hatte, an Hefen, an Würmern, an Fliegen, an Mäusen gezeigt, dass Kalorienrestriktion die Lebensspanne verlängern kann. Und die spannende Frage ist jetzt, inwiefern man diesen Effekt der Verlängerung der Lebensspanne durch die Intervention Kalorienrestriktion auch auf den Menschen übertragen kann. Und dafür schauen wir uns jetzt diese zwei berühmten und einfach wunderschönen Studien an. Diese zwei Affenstudien, die in der Art wahrscheinlich nie wieder durchgeführt werden können, einfach weil sie sehr teuer und aufwendig sind und vermutlich auch durch die Ethikkommission heute nicht mehr durchgingen. Was man in beiden Studien gemacht hat, war, dass man Affen in zwei Gruppen geteilt hat und dann unterschiedlich ernährt. Das eine ist die Wisconsin-Studie, die 2009 veröffentlicht wurde, und die andere die NIH-Studie aus 2012, so wird es immer dann verkürzt gesagt. Die genauen Zitationen, die packe ich euch in die Shownotes mit rein. Und was man in der Wisconsin-Studie gemacht hat, da hat man eben diese zwei Gruppen eingeteilt. Und die eine, die wurde ad libitum gefüttert, also die durften so viel essen, wie sie wollten. Und die Interventionsgruppe eben mit der Frage, welche Auswirkungen hat eine Kalorienrestriktion, die hatte eine um 30% reduzierte Kalorienaufnahme. Inhaltlich, also das, was man denen auf den Teller gepackt hat, muss man sagen, das entsprach der Standard American Diet. Da ist das Akronym SAD ziemlich treffend, weil die Ernährung, die da bekommen haben, also SAD ist sozusagen das Standard American Diet, das, was als Baseline oder als Durchschnitt in der Forschung oder zumindest der amerikanischen, US-amerikanischen Forschung dann genutzt wird. Und da haben wir eben hohen Zuckeranteil, viele verarbeitete, hochindustrialisiert, prozessierte Nahrungsmittel. Und genau, das ist wichtig zu erwähnen, weil in der anderen Studie, in der NIH-Studie, da hatten wir auch zwei Gruppen und auch die Interventionsgruppe wurde mit circa einer 30% reduzierten Kalorienzufuhr gefüttert. Im Unterschied zur Wisconsin-Studie hatten wir hier aber eine deutlich gesündere Ernährung mit weniger, viel, viel weniger Zucker, fast gar keinen Zucker, also deutlich näher an der ursprünglichen Affendiät und letztlich auch an unserer Diät. Also da war ein hoher Eiweißanteil drin, viele Ballaststoffe und so weiter und so fort. So, also zwei Studien, Wisconsin-Studie mit Standard American Diet, NIH-Studie mit gesünderer Ernährung und in beiden Studien jeweils die Ad libitum-Gruppe, die so viel essen durfte, wie sie wollte, und die Interventionsstudie, die kalorienrestriktiert ernährt wurde. Es gibt jetzt einige methodische Mängel oder Kritikpunkte oder zumindest Aspekte, die man bei der Ergebnisdiskussion mit bedenken sollte. Ich lasse es der Einfachheit halber aber jetzt raus und komme direkt zu den Ergebnissen. Weil in der Wisconsin-Studie, also der mit der Standard American Diet, da hat man gesehen, dass die kalorienreduziert ernährten Affen tatsächlich länger lebten als die Kontrollgruppe, also die ganz normal essen durften. Und die auch, also die Interventionsgruppe, die weniger zu essen bekommen hat, auch weniger altersbedingte Erkrankungen, also Krebs, Diabetes und Herzkrankheiten hatte. In der NIH-Studie, da hat man das nicht gesehen. Da hat man zwar punktuell Gesundheitsvorteile gesehen, wie zum Beispiel geringere Krebsraten und auch ein bisschen bessere Stoffwechselwerte, aber insgesamt waren die Ergebnisse nicht so eindeutig und eindrücklich und vor allen Dingen hatte man keinen signifikanten Überlebensvorteil der Interventionsgruppe. Was machen wir jetzt mit diesen Ergebnissen? Also welchen Erkenntnisgewinn haben wir daraus? Wir können annehmen, dass eine Kalorienrestriktion alleine nicht zwingend das Leben verlängert bei diesen Rhesusaffen und es mindestens genauso wichtig zu sein scheint, was gegessen wird, also was man sich auf den Teller packt und nicht nur wie viel davon. Jetzt sagt ihr, oh, vielen Dank für diese Erkenntnis. Man kann aber dadurch, dass die Diäten, die Dinge, die den Affen gefüttert wurden, doch noch ein bisschen mehr daraus ziehen aus meiner Sicht, weil wenn man sich schlecht ernährt, und das war bei den Wisconsin-Affen so, also die hatten eine schlechtere Ernährung mit zum Beispiel mehr Zucker und weniger Eiweiß und eben eher prozessierte Nahrungsmittel. Wenn man sich schlecht ernährt im Sinne der Standard American Diet, dann scheint die Kalorienrestriktion einen größeren protektiven Effekt zu haben, weil da haben die Affen ja dann länger gelebt, als es der Fall zu sein scheint, wenn man sich gesund ernährt, also in der NIH-Gruppe, wo man eine ausgewogenere Ernährung hat und eben dieser Kalorienrestriktionseffekt nicht so auftrat. Und diese etwas wischiwaschi Aussage oder mehr oder weniger Erkenntnis zur Kalorienrestriktion und zum Fasten, die ist aus meiner Sicht im Einklang mit den übrigen Daten, die es mittlerweile auch aus Interventionsstudien am Menschen gibt, die keinen klaren, guten gesundheitlichen Effekt des Fastens nahelegen. Also vor ungefähr 10 Jahren, da gab es so, hatte ich schon erwähnt, ein paar populärwissenschaftliche Bücher, die sehr auf diesen Signalwegen rumgeritten sind. Und ich war damals ein großer Verfechter des Fastens und habe selber also ein enges Essensfenster gehabt und habe häufig in der Klinik, wenn ich dann 24-Stunden-Dienste hatte, tatsächlich gar nicht gegessen. Und da der Hauptmehrwert, den ich daraus gezogen habe, das war, glaube ich, der mentale Benefit. Also zu sehen oder zu erleben, dass ich so unabhängig vom Essen bin, diese Erfahrung zu machen und zu sehen, krass, also ich kann einen Tag nichts essen und es geht mir trotzdem gut und ich schlafe trotzdem gut und so diese Erfahrung zu machen, die ist super. Sie macht auch den Alltag oft leichter. Also wenn ich so einen vollen 24-Stunden-Dienst hatte und mich einfach gar nicht ums Essen kümmern musste und es auch keine Frage war, ob ich jetzt noch irgendwie schnell einen Kaffee hole oder nicht oder wann ich Mittag esse, sondern einfach das Essen kein organisatorischer Punkt in meinem vollen Alltag war, dann hat es mir das auch leichter gemacht. Ich habe aber selbst gemerkt und das jetzt auch wiederholt bei anderen Leuten beobachtet, dass das Fasten, wenn man nicht sehr, sehr strikt auf dann adäquate Proteinzufuhr achtet und auch Krafttraining macht, als Langfriststrategie unterm Strich für die meisten Leute kontraproduktiv ist, weil man vielleicht sogar Gewicht verliert, aber relativ gesehen ziemlich viel Muskelmasse aufbaut und das ist kein guter Deal. Ich glaube, dass es für manche Menschen punktuell gut sein kann, so zu fasten, also zum Beispiel, um diese Erfahrung zu machen, krass, ich muss nicht den ganzen Tag essen, das ist wirklich einfach eine wunderschöne Erfahrung, auch die Klarheit, die viele Leute dann während des Fastens für sich erleben. Und deswegen will ich das Fasten nicht pauschal diskreditieren oder irgendwie schlecht reden oder schlechter reden, als es ist. Ich würde nur sagen, dass die gesundheitlichen Benefits, die ja zum Beispiel mit dem Propagieren des Intervallfastens in irgendwelchen populärwissenschaftlichen Büchern oder diese Bücher, die dann auf den Signalwegen so einen großen Fokus setzen und sagen, wenn ihr jetzt fastet, dann werdet ihr alle 120 Jahre alt. Da fehlt ehrlich gesagt die wissenschaftliche Substanz. Das klingt immer gut, aber wenn man ganz, ganz ehrlich ist, dann haben wir da keine harten Indikatoren für, dass das tatsächlich so ist. Wenn wir also eine kleine Zusammenfassung wagen, dann könnte man sagen, dass präventivmedizinische Forschung extremst schwierig in der Umsetzung ist, weil wir diese sehr langen Zeithorizonte mit vielen Einflussfaktoren und ethisch-methodischen Herausforderungen haben. Wir können festhalten, dass die Kalorienrestriktion vielleicht einen gesundheitlichen Vorteil hat, aber die Studienlage eben insbesondere für die lebensverlängernde Wirkung sehr uneinheitlich und fraglich ist. Und speziell in den Affenstudien hat man gesehen, dass eben nicht nur die Kalorienzahl, sondern, surprise, surprise, auch das, was wir essen, ein entscheidender Faktor ist. Am Ende kommt es, glaube ich, auf die Praktikabilität an. Also wenn jemand mit dem Fasten gute Erfahrung macht und das vielleicht sporadisch macht, vor allen Dingen in Bezug auf diesen mentalen, psychischen Aspekt und die Benefits, die man da für sich abschöpfen kann, dann will ich es um Gottes Willen niemandem wegnehmen, dann kann es eine sehr, sehr gute Idee sein. Euch danke ich wie immer fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin schicke ich euch liebe Grüße, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!